ARD. Das Wissen.
PFAS, auch Ewigkeitschemikalien genannt, kommen nicht nur in Teflonpfannen und Outdoorjacken vor, sondern auch in unserem Trinkwasser und im Wein. Wie kommen sie dorthin? Was sind die Folgen für Mensch und Umwelt? Ich bin Jochen Steiner und spreche darüber mit dem Chemiker Michael Müller. Sie sind Chemiker und haben vor kurzem in Ihrem Labor herausgefunden, dass Wein mit PFAS belastet ist. Was ist da rausgekommen bei Ihrer Analyse?
Wir analysieren ein PFAS, ein ganz kleines. Und das unterscheidet sich grundsätzlich von dem, was man normalerweise unter PFAS versteht. Das sind diese langkettigen, fettliebenden Substanzen. Wir haben eine wasserlösliche Substanz untersucht und deshalb auch den Wein gewählt, weil es halt im Wein gut gelöst ist. Ja, und die Ergebnisse waren tatsächlich in mehrfacher Hinsicht erstaunlich.
Bevor wir gleich weiter über PFAS sprechen, wo die überall drin vorkommen, Folgen für Mensch und Umwelt, lassen Sie uns noch kurz beim Wein bleiben. Was ist denn wirklich rausgekommen? Was haben Sie für Werte gefunden?
Es kommt darauf an, welchen Jahrgang man betrachtet. Und das war mit der Grund, warum wir Wein gewählt haben. Weil Wein ist ja im günstigsten Fall nur der Traubensaft aus dem jeweiligen Jahr. Und wir betrachten Wein als Zeitkapsel. Also wenn wir über die Werte sprechen, müssen wir schauen, von welchem Jahr. Wir müssen fragen, wie wurde der Wein hergestellt? Also Biowein oder nicht Biowein? Und wir finden in den neueren Jahrgängen recht hohe Werte. Aber die eigentliche Ausgangsfrage war, gab es dieses PFAS, nachdem wir schauen, diese Trifluoressigsäure, gab es die früher? Und die Antwort ist nein. Also die alten Weine sind TFA-frei und bei den neuen Weinen, da sieht es leider nicht ganz so gut aus.
Diese Trifluoressigsäure, TFA, habe ich mir jetzt gemerkt. Das heißt, es ist von Menschen gemacht und wie kommt es in den Wein?
Das war genau die Ausgangsfrage. Ist es anthropogen, also von Mensch gemacht, oder war es vorher in der Umwelt? Und jetzt verstehen Sie auch sicherlich die Zeitkapsel, also die Frage, war es früher in der Umwelt? Und ja, leider hat es sehr viele Quellen. Es gibt also nicht die eine Quelle für die Trifluoressigsäure. Und in den Wein kommt es auf zwei Hauptwegen. Das eine ist über den Regen, wie in jede Pflanze. Der Wein nimmt das Wasser auf, verdunstet das Wasser. Wir wissen das mit der Photosynthese und so weiter. Und beim Verdunsten bleiben halt die anderen Bestandteile oftmals zurück, wie beispielsweise diese Trifluoressigsäure. Und der andere Weg ist halt über die Wurzeln, über die Substanzen, die in den Boden eingebracht wurden, wie beispielsweise Fungizide, die im Boden abgebaut werden. Dann gibt es noch weitere Eintragsquellen, aber das sind somit die zwei Haupteintragsquellen. In jüngerer Zeit. Und wie gesagt, in früheren Jahren war das Ergebnis eindeutig. Es gab kein TFA in Wein.
Wie erklären Sie sich den höher gewordenen Anstieg bzw. die höher gewordene Konzentration in den Weinen über die Zeit? Das heißt für mich, es reichert sich im Boden an. Es ist mehr geworden über den Regen.
Wir haben grob gesagt zwei große Bereiche. Das eine ist von 1960 ungefähr bis 2000. Da haben wir einen im Nachhinein betrachtet moderaten Anstieg. Wenn man von null, wenn man von dem Wert null ausgeht, dann ist ja jeder Anstieg ein eher stärkerer oder sehr starker. Aber es war ein moderater Anstieg, wenn man es vergleicht mit der Zeit von 2000 bis zu diesem Jahr. Also der erste Anstieg war sehr moderat, die Werte landeten bei ungefähr 2 bis 3 Mikrogramm pro Liter. In den letzten 20 Jahren haben wir einen Anstieg, so dass die Werte leider deutlich höher sind. Und dieser zweite Anstieg, der hängt halt zusammen mit dem Klimawandel, der hängt zusammen mit dem FCKW-Verbot, der hängt zusammen mit Klimageräten, mit Kühlgeräten, für die Substanzen benutzt werden, nach dem FCKW-Verbot, die eben nicht mehr die Ozonschicht schädigen. Damit haben wir etwas Positives erreicht. Die Ozonschicht ist geschützt worden. Aber die Substanzen regnen nun als Trifluoressigsäure auf uns herab. Und damit reichern sie sich im Wein an. Und dieser zweite Anstieg in den letzten 20 Jahren, der ist leider deutlich steiler und deutlich stärker ausgeprägt als in den 40 Jahren davor.
Würden Sie jetzt nach dieser Analyse den Wein, den Sie bei sich in der Gegend jetzt noch kaufen können, weiterhin konsumieren?
Ich habe gestern Abend noch Wein getrunken und Man kann.
Also die Frage dahinter, sind die Grenzwerte eingehalten, beziehungsweise ist es in der Konzentration im Wein, wo Sie sagen würden, oder wo vielleicht Mediziner sagen würden, das ist gesundheitsschädlich?
Ja, da muss man vorsichtig sein. Es geht ja um die akute Toxizität und es geht um die chronische Exposition, so nennen wir das. Also wenn man über langen Zeitraum die Substanzen zu sich nimmt. Und für die akute Toxizität kann man sagen, dass die Triflüssigsäure für den Menschen zunächst einmal ungefährlich ist. Nach dem Wissensstand aktuell. Über die chronische Exposition wissen wir natürlich viel zu wenig. Weil wie gesagt, erst in den letzten 20 Jahren ist dieser steile Anstieg festzustellen. Und wir werden das vermutlich erst in der Zukunft wissen, wie und ob diese Triflüssigsäure gefährlich war. Die Werte, die wir erreichen, sind tatsächlich inzwischen bedenklich. Es ist aber sowieso eher zu raten, ein Glas guten Wein statt eine Flasche Wein minderer Qualität zu trinken. Sprich, es kommt auf die Quantität drauf an. Ja, und tatsächlich sind in manchen pflanzlichen Produkten die Triflüssigsäurewerte meines Erachtens nach zu hoch. Aber es gibt keinen harten Grenzwert dafür. Also keinen gesetzlich festgelegten Grenzwert, bei dem man jetzt die Alarmglocken schrillen lassen müsste und sagen müsste, jetzt muss absolut etwas getan werden, sprich ein bestimmtes Produkt aus dem Markt genommen werden oder ähnliches. Das wäre verfrüht und es wäre auch nicht die richtige Richtung, in die es geht. Also wir müssen da grundsätzlicher ansetzen.
Jetzt kann man ja Wein auch einfach nicht trinken. Beim Trinkwasser sieht es schon wieder ein bisschen anders auch aus. Auch Trinkwasser ist mit diversen PFAS belastet. Ist das deutschlandweit der Fall und mit welchen ist das Trinkwasser belastet? Was findet man da drin?
Zunächst mal zu den PFAS. Unter PFAS wird eine Gruppe von inzwischen über 4000 Substanzen verstanden, die im Markt eingeführt wurden. Diese sind zum guten Teil fettliebend, also lipophil ist der Fachbegriff. Das heißt, die reichern sich im Fettgewebe an. Deshalb findet man sie in der Leber, in der Muttermilch. Diese Substanzen sind in aller Regel niedrig konzentriert, aber durch das Anreichern werden sie im Körper halt höher konzentriert. Die Substanz, die wir untersuchen, da verhält es sich genau umgekehrt. Die ist im Trinkwasser relativ niedrig konzentriert. Wir haben jetzt Werte in aller Regel von unter einem Mikrogramm bis vielleicht 2-3 Mikrogramm pro Liter. Aber durch die Menge und durch das Anreichern in Pflanzenprodukten und vor allem, es geht aus dem Wasserkreislauf nicht mehr raus, es ist ja so wasserliebend, dass es im Wasser bleibt, reichert es sich mit der Zeit immer mehr an und die Werte sind auch im Trinkwasser steigend. Und damit werden wir in Zukunft die Frage neu aufwerfen müssen, ab wann ist Trinkwasser wirklich zu hoch belastet? Das hat das Umweltbundesamt untersucht und hat die Werte auch entsprechend geändert.
Also da geht es auch wieder um Trifluoressigsäure?
Da geht es auch um die Trifluoressigsäure. Und die Werte wurden zweimal geändert. Und inzwischen gibt es einen Leitwert dafür, der für Trinkwasser relativ hoch ist. Aber die Empfehlung ist eindeutig, es sollte unter 10 Mikrogramm pro Liter sein.
Und sind die Eintragsquellen beim Trinkwasser identisch mit denen vom Wein, die Sie gerade genannt haben?
Beim Trinkwasser haben wir die ganze Palette an Eintragswegen. Wir haben Punktquellen, sodass Trifluoressigsäure als Substanz tatsächlich teilweise in Wasser eingeleitet wird. Für mich nicht nachvollziehbar, warum das immer noch möglich ist, warum
von
das immer noch legal
Industrie
ist.
Industriebetrieben oder?
Ganz genau. Mhm. Das ist aber die Ausnahme. Die Regel ist eher, dass wir Vorläufersubstanzen haben und diese Vorläufersubstanzen können Chemikalien sein, die für technische Zwecke verwendet werden, wie beispielsweise für die Kühlgeräte, Klimageräte. Es können Chemikalien sein, die in der Agrochemie verwendet werden, also Fungizide als Beispiel. Es können Pharmazeutika sein, aber wir haben in allen möglichen Haushaltsprodukten, in Dingen, an die wir nie gedacht haben, mögliche Vorläufersubstanzen zur Trifluoressigsäure. Das bedeutet, es sind sehr viele unterschiedliche Quellen, die zu einem Anstieg von Trifluoressigsäure im Trinkwasser führen. Und damit wird es sehr schwierig, das auch eindeutig zu kontrollieren, zu reduzieren. Und da geht ja, in diese Richtung geht ja das Verbot der PFAS, wie es 5 europäische Länder eingereicht haben und was ja derzeit in der Diskussion ist, dass man grundsätzlich PFAS einschränkt. verbietet, bis auf wenige Ausnahmen.
Wollen wir gleich noch drüber sprechen. Bevor wir das tun, Sie haben gerade angedeutet, welche Quellen es geben könnte. Kann man sagen, dass bei diesen 4000 PFAS, dass wir ständig von denen umgeben sind, dass sie praktisch fast überall drin vorkommen? Also der Klassiker ist die Teflonpfanne, die Outdoorjacke. Welches sind denn die größten Quellen für PFAS, die wir kennen?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es halt diese Vielzahl an Produkten gibt.
Oder müsste man umgekehrt fragen, gibt es überhaupt noch Produkte, die keine PFAS enthalten?
Die gibt es natürlich. Was es aber tatsächlich eigentlich nicht mehr gibt, ist Wasser ohne Belastung. Der Wasserkreislauf, den haben wir schon ordentlich belastet. Und wir müssen zuschauen, dass das nicht noch höher wird in der Zukunft. Also es besteht Handlungsbedarf, es ist nicht hoffnungslos. Aber wir müssen nicht nur nach den Hauptquellen fragen, nach den großen Hauptquellen, sondern wir müssen fragen, wie es mit der Akkumulation ist. Also welche Substanzen werden Jahr für Jahr eingebracht? Und da sind auch die Pharmazeutika zu nennen. Ich nenne ein Beispiel, was man sehr leicht unterschätzt. Das sind die Asthmasprays. Bei den Asthmasprays würde man ja als erstes auf den Wirkstoff, auf das Pharmazeutikum schauen. Bei den Asthmasprays haben wir aber einen großen Anteil an Treibgasen, die genutzt werden, damit wir als diesen Überdruck nutzen, um es zu dosieren. Und das ist eine Menge, da sind wir schnell bei Tausenden von Tonnen, die eingebracht werden in die Umwelt. Ein Beispiel dafür, wie man das schnell unterschätzt, wie man die Pharmazeutika zu rasch als positiv konnotiert und dann übersieht, dass es dort zum einen Wirkstoffe gibt, die nicht unbedingt notwendig wären, zum anderen Hilfsstoffe, die ohne weiteres ersetzt werden können, indem man eine andere technische Lösung wählt. Zum Beispiel ein Dosieraerosol anstelle eines Asthmasprays. Also es gibt da gute Alternativen, nicht unbedingt in den Substanzen. Die polyfluorierten, perfluorierten Substanzen haben wirklich einmalige Eigenschaften. Aber man kann durchaus eine Gesamtlösung anstreben, wo man weniger von diesen perfluorierten Substanzen verwenden oder auch komplett darauf verzichten kann.
Liegt es vielleicht aber auch daran, dass dieses Problem, nenne ich es jetzt in Anführungszeichen, noch relativ jung ist? Dass einfach das Bewusstsein vielleicht noch nicht da ist, wie, weiß ich nicht, FCKW-freie Kühlschränke. Die Thematik hatten wir einfach schon durch und jetzt gibt es eben die Kühlschränke ohne. Jetzt gibt es die Kühlschränke dann mit PFAS. Aber da ist das Bewusstsein vielleicht auch einfach noch nicht so da.
Ja,
die Kenntnis über Studien wahrscheinlich auch, ne?
Ja, wir sollten dann vielleicht das FCKW-Beispiel mal etwas genauer beleuchten. Dann stellen wir fest, dass das auch Jahrzehnte gedauert hat, bis das Verbot kam und dass das ein Ringen war. Und man wusste von dem Ozonproblem sehr viel früher. Und es hat doch lange gedauert, bis es zum einen verboten war und zum anderen, bis die Wirkung sich gezeigt hat. Und bei den PFAS ist es ähnlich. Aber ich möchte vor allem auf diese wasserlösliche Substanz eingehen, die viele Vorläufer hat. Also wir sollten hier nicht einen, sei es die chemische Industrie oder die Pharmaindustrie oder eine Sparte an den Pranger stellen, sondern wir sollten uns grundsätzlich überlegen, was benötigen wir tatsächlich?
Also eine Vermeidung der Substanzen plus ein Verbot, das ja die EU anstrebt. Jetzt haben Sie mehrfach gesagt, wasserlöslich, Wasserkreislauf, da ist es doch vielleicht naheliegend, mal in die Kläranlagen zu gucken. Ist es denn irgendwie möglich, Trifluoressigsäure, deren Vorläufer oder irgendwelche PFAS aus dem Abwasser rauszubekommen?
Ja, es sind ja zwei Teilfragen, die Sie jetzt stellen. Und also zu dem Konkreten, die Trifluoressigsäure kann man mit sehr viel Aufwand aus dem Wasser wieder rausholen. Was man aber nicht kann, man kann nicht den Rhein oder die Donau, schon gar nicht den Amazonas, filtrieren.
Ja.
Ja, man kann für einzelne Kläranlagen sich überlegen, wie man dort vorgeht. Und aber Vorsicht, die vierte Reinigungsstufe ist keine Lösung.
Mhm.
Ganz eindeutig für dieses Problem, für diese PFAS ist die vierte Reinigungsstufe nicht geeignet.
Ja, das heißt, man müsste eine neue, fünfte dazwischen schalten oder
genau. Und wir können noch weitergehen, wir könnten an eine sechste denken und so weiter. Nein, der Fehler ist im System am Anfang zu suchen und nicht am Ende. Wir sprechen ja von der End-of-Pipe-Lösung und das ist keine Lösung. Also auch wenn es technisch denkbar wäre, die Trifluoressigsäure aus dem Wasserkreislauf rauszuziehen, es ist weder energetisch noch ökonomisch in irgendeiner Art und Weise vertretbar.
Also Sie sagen, das Problem eher an der Wurzel packen und nicht am Ende ein paar PFAS aus dem Klärwasser rausholen. Könnte man ja vielleicht noch machen, wenn man die Probleme an der Wurzel angepackt hat und das bisschen, sage ich jetzt mal, was da noch in der Umwelt im Wasserkreislauf wäre, dann über die Kläranlagen rausholen. Das heißt, eher bei der Pharmaindustrie zu sagen, wie Sie es auch schon angedeutet haben, wir brauchen vielleicht die PFAS nicht für die Medikamente. Man könnte Alternativen wählen, zum Beispiel. Oder bei, weiß ich nicht, den Fungiziden beim Wein könnte man die vielleicht auch weglassen oder Alternativen wählen.
Also nehmen wir den Wein als Beispiel. Wir können am Wein sehr schön zeigen, dass es einen Unterschied gibt von Bio-Wein zu Nicht-Bio-Wein. Das ist ein Hoffnungsschimmer, weil der zeigt, wir können tatsächlich zu niedrigeren Werten kommen. Wir können diese hohe Belastung von vornherein vermeiden, indem wir auf diese PFAS-Fungizide verzichten, also Trifluoressigsäure-Vorläufer. Das ist doch ein Hoffnungsschimmer, der uns als Beispiel dienen sollte. Auf der anderen Seite, wir können mit einer vierten Reinigungsstufe nichts gegen die Trifluoressigsäure ausrichten, zumindest nicht mit den vierten Reinigungsstufen, wie sie geplant sind. Ozonolyse erhöht die Trifluoressigsäure-Konzentration, Aktivkohle tut der Trifluoressigsäure überhaupt nichts. Die geht durch die Aktivkohle durch. Ja, der Wert ist nach der Aktivkohlebehandlung quasi genauso hoch wie vorher. Also wir müssen an der Wurzel anfangen und nicht am Ende versuchen, das Problem zu lösen. Dann ist es zu spät. Also hier geht es tatsächlich darum, bei der Herstellung, nicht bei der Verwendung, nicht bei der Produktion, es geht darum, bei der Herstellung anzusetzen. Und dafür wiederum ist ganz entscheidend, dass wir das Bewusstsein haben. Wie damals bei den FCKWs, als klar war, wir schädigen hier die Ozonschicht auf Dauer. Wir machen an manchen Erdteilen sehr früh, siehe Australien, Leben unmöglich, wenn wir so weitermachen. Dass das Bewusstsein da war, war auch die Bereitschaft da, das zu ändern. Und genau das Gleiche brauchen wir jetzt auch. Wir brauchen ein Bewusstsein, wir brauchen eine Bereitschaft für diese Änderung.
Was weiß man denn über mögliche Gesundheitsrisiken von PFAS generell? Sind die alle potenziell gesundheitsgefährdend? Diese Studienlage ist da, glaube ich, erst am Anfang, ne?
Es gibt für einige sehr gute, detaillierte Untersuchungen und es sind ja auch schon Substanzen als Substanz verboten worden. Die neue Gesetzesvorlage geht ja dahin, alle PFAS zu verbieten, bis auf wenige essentielle Ausnahmen. Es wäre aber fatal anzunehmen, dass durch das Verbot von den Substanzen die Gefahr damit aus der Welt wäre. Die Substanzen verschwinden nicht ohne weiteres. Auch wenn die zum Teil schon Jahre verboten sind, finden wir die nach wie vor im Blut der Menschen, und zwar aller Menschen, in der Muttermilch und so weiter. Hier müssen wir also mit den fettliebenden Substanzen auf der einen Seite argumentieren und mit den wasserliebenden, vor allem der Trifluoressigsäure, auf der anderen, die sich halt komplett anders verhält. Und diese wird in den nächsten Jahren nicht ohne weiteres eingegrenzt werden können. Wir müssen also möglichst bald agieren, bevor wir dann zu spät reagieren müssten, weil die Gesundheitsgefahren vielleicht nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also wir müssen die Vorsicht walten lassen, das Vorsorgeprinzip nennt man das, walten lassen und darauf achten, dass das, was die Industrie schon 1999 publiziert hat, dass die Trifluoressigsäure für manche Organismen schon ab 60 Mikrogramm pro Liter durchaus eine Gefahr darstellt. Und nun ist es aber auch höchste Zeit, dass dieses Verbot diskutiert wird, ins Bewusstsein übergeht und dann mit einer breiten Zustimmung auch umgesetzt wird, wie mit den FCKWs. Da war es genau das Gleiche. Ich glaube, keiner möchte heutzutage mehr FCKWs verwenden. Und zu diesem sollten wir bei den PFAS auch lieber früher als später kommen.
Weil man eben unter Umständen bei vielen Substanzen Langzeitfolgen hat, die man jetzt in Studien noch gar nicht abschätzen kann, zum Beispiel.
Also zum einen sind es die Langzeitfolgen und zum anderen gerade für die Trifluoressigsäure können wir ja zeigen, dass es sehr stark steigende Werte sind. Und wenn es dann tatsächlich einen Grenzwert geben sollte, bei dem die Trifluoressigsäure sich für den Menschen negativ bemerkbar macht, dann wird es schwierig werden, den Wert wieder zu reduzieren. Das wird mit einem nicht zu rechtfertigen energetischen und finanziellen Aufwand einhergehen. Deshalb lieber Vorsorgeprinzip, lieber Herstellerverantwortung, statt nachgeschaltet, wenn es dann vielleicht arg spät ist, bis zu spät.
Einige PFAS wurden ja auch schon verboten von der EU, aber Sie haben vorhin gesagt, es sind über 4000 Verbindungen. Geht das schnell genug, das Verbot? Ich habe den Eindruck, es wurden wieder ein paar diskutiert, dann wurden sie verboten. Aber wenn das in dem Tempo weitergeht, dauert das subjektiv betrachtet ziemlich lang.
Aus meiner Sicht dauert das natürlich viel zu lange. Man hätte schon viel früher reagieren müssen. Wir sind ja nicht die Ersten und Einzigen, die auf dieses Problem hinweisen. Mhm. Wir haben nur mit dieser Zeitkapsel Wein halt diese Kurven zeigen können, die sehr erschreckend sind und auch zeigen können, dass der aktuelle Wein eben nicht mehr TFA-frei ist und teilweise recht hohe bis hin zu bedenklichen Werten aufweist. Ja, in dieser Hinsicht ist es arg spät, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir sollten dahin arbeiten, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung da ist, dass ein Wille da ist, es anders zu machen und nicht zu sehr nur auf die Politik zu setzen und auf das Verbot zu setzen, weil das hat wiederum die Gefahr, dass es polarisiert. Das hatten wir bei anderen Bereichen ja auch. Denken Sie daran, wie die Katalysatoren eingeführt wurden und das Argument aufkam, oh, die sind ja viel zu heiß, das Gras unter den Autos fängt an zu brennen, das ist viel zu gefährlich und ähnliches. Heute möchte keiner mehr verbleites Benzin. Hat also natürlich auch viel zu lange gedauert. Aber wenn wir diese Beispiele betrachten mit dem verbleiten Benzin, was Jahrzehnte zu spät kam, es war auch viel früher bekannt, aber es ist positiv, dass es umgesetzt wurde. Und genauso werden wir auch später zurückschauen auf die PFAS und sagen, na, hätten wir auch früher machen können.
Im Unterschied vielleicht zum bleifreien Benzin, überlege ich jetzt gerade, ist es vielleicht bei den PFAS doch anders, weil so eine Teflonpfanne ist schon sehr praktisch. Meine Outdoorjacke, an der der Regen einfach abhält, die ich dann nochmal nachimprägnieren kann, ist auch sehr praktisch. Die will ich ja nicht hergeben gegen eine regenundurchlässige Jacke. Aber gerade vielleicht beim Thema Outdoor-Bekleidung, da werben jetzt Hersteller auch schon, hier unsere neuesten Jacken sind jetzt PFA-frei. Da funktioniert es ja vielleicht schon, dass man über, sagen wir mal, positive Beispiele die Kunden fangen kann und sagen, hier, guck mal, deine neue Jacke ist noch ein bisschen umweltfreundlicher vielleicht als die alte.
Absolut. Das ist ein Ansatz, ein absolut zielführender Ansatz, aber der hat auch seine Gefahren, der hat auch seine Tücken. Das kann leicht in Aktionismus enden, dass man also vermeintlich aktiv geworden ist, etwas getan hat, dabei aber übersieht, dass man an anderer Stelle das Ganze vielleicht noch verschlimmbessert hat.
Und die Stelle wäre?
Wir haben halt viele Eintragsquellen für PFAS und da ist ein Problem, ist zum Beispiel ist die Solarindustrie oder Windenergie. Wir haben dort Substanzen, die derzeit essentiell sind. Und da würde schnell das Argument kommen, ja, wir spielen jetzt die PFAS gegen nachhaltige Energie aus. So ist es eben nicht. Ja, das sind zwei komplett unterschiedliche Fragestellungen. Und wir können auch ohne PFAS die Dinge durchführen. Es braucht Entwicklung, es braucht neue Substanzen, die ähnliche Eigenschaften haben.
Wird denn daran geforscht? Also wird ja, natürlich, in allen Bereichen, in denen PFAS, sage ich jetzt mal, eingesetzt werden heutzutage, an Alternativen wird daran geforscht?
Es ist nicht nur so, dass an allen geforscht wird. Ja, es wird an sehr vielen geforscht. Es ist auch so, dass schon die ersten Hersteller aussteigen, weil die realisiert haben, die Kosten, die nachgeschaltet sind, die Aufarbeitung, ist teurer als das, was sie jetzt an Umsatz und Gewinn generieren. Bislang war die Kurve sehr im positiven Bereich für die poly- und perfluorierten Substanzen. Nun ändert sich das Bild, nun ändert sich das Bewusstsein. Und in Ländern wie den USA haben wir das Prinzip der Herstellerverantwortung. Und dort ist es nicht nur das Anreizsystem durch die Verbraucher, dass sie die Alternativen anfragen, sondern auch durch die Politik, nicht durch ein Verbot, sondern durch die Herstellerverantwortung, dass die Firmen, die Hersteller, zu jeder Zeit später herangezogen werden können für die Entsorgung dieser Substanzen. Und das hatte ich ja ausgeführt, siehe Beispiel Trifluoressigsäure im Wasser, geht in Richtung unendlich von den Kosten.
Jetzt haben wir viel gesprochen über die gesundheitlichen Folgen für uns Menschen. Weiß man eigentlich oder wird auch daran geforscht, was die Folgen für die Umwelt, für Tiere sein könnten, die ja auch Wasser trinken und leben, Pflanzen leben ja auch.
Ja, ich möchte noch mal daran erinnern, dass die Industrie, die Hersteller der polyfluorierten Substanzen haben schon 1999 eine große Studie publiziert, in der sie gezeigt haben, vermeintlich gezeigt haben, dass es nur ganz wenige Organismen gibt, siehe Algen, die für TFA, für Trifluoressigsäure halt empfänglich sind. Der Rückschluss, dass es für den Menschen komplett ungiftig, ungefährlich sei, der ist zu kurz gegriffen. Da müssen wir erst mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Was wir noch nicht wissen, ist, ob diese Trifluoressigsäure vielleicht langfristige Effekte hat, zum einen. Und zum anderen beispielsweise epigenetische Faktoren beeinflusst. Auch noch ein ganz offener Punkt. Das sind jetzt mal nur zwei Beispiele für offene Fragestellungen. Und ich denke da immer wieder zurück an das ExxonMobil-Beispiel, die auch schon in den 70er Jahren wussten, wie die Temperaturkurve verläuft und dann aber leider das Gegenteil gemacht haben, geschaut haben, wie ihr Geschäftsmodell weiter aufrechterhalten bleiben kann. Also auch die Hersteller haben sehr früh gewusst, dass ihre Produkte in Trifluoressigsäure resultieren werden, entsprechend diese Studie publiziert mit der angeblichen Aussage, es ist ungiftig. Ich wage es zu bezweifeln, dass das so bleiben wird, weil wenn Algen bei 60 Mikrogramm pro Liter einen Effekt zeigen, liegt es nahe, dass auch andere Organismen für TFA empfänglich sind, eine Reaktion zeigen. Nehmen wir als Beispiel unser Mikrobiom. Wir sind ja nicht nur aus menschlichen Zellen aufgebaut, wir haben sehr viele bakterielle Mitbewohner, die ein Teil von uns sind. Wir wissen nicht, wie die Trifluoressigsäure, die wir täglich zu uns nehmen, sich auf das Mikrobiom auswirkt. Es ist ein komplett unerforschter Bereich.
Lassen Sie uns noch kurz bei der Trifluoressigsäure bleiben. Wir nehmen sie über das Trinkwasser, über den Wein zu uns, aber auch über Medikamente. Das war mir so noch nicht bewusst. In manchen Medikamenten stecken eben auch diverse PFAs. Das heißt, ich will mir eigentlich was Gutes tun, in Anführungszeichen, weil ich mir das Medikament in den Körper mir zuführe und schlucke damit gleich PFA oder PFAs. Das steht auf der Verpackung wahrscheinlich nicht groß drauf, oder?
Das steht nicht groß drauf, weil das auch bei der Zulassung überhaupt keine Rolle spielt. Es ist so, dass bei dem Zulassungsantrag zwar ein Environmental Risk Assessment, das ist der Begriff, also für uns wird der Umweltaspekt des Wirkstoffs wird betrachtet, der spielt aber für die Zulassung als Humanarzneimittel keine Rolle. Das ist bei Tierarzneimitteln etwas anders. Das bedeutet, der Hersteller, der Vertreiber ist nicht in irgendeiner Art und Weise verpflichtet, das abzubilden, darzulegen oder auch zu publizieren. Und das ist ganz interessant, dieses Environmental Risk Assessment, diese Umwelttoxizitätsstudie, wurde jetzt vom Kölner Verwaltungsgericht geurteilt und gesagt, dass die publiziert werden sollte. Dagegen wurde wiederum Einspruch eingelegt. Ich bin gespannt zu sehen, wie das weitergehen wird, ob die Hersteller, die Pharmafirmen dann verpflichtet werden können, das auch zu publizieren, weil das wäre schon mal ein erster Schritt in diese Richtung, die Sie anfragen. Was für einen Effekt hat das jeweilige Arzneimittel in der Umwelt? Wie gesagt, derzeit eine geschlossene Akte, nicht zugänglich, weder für die Öffentlichkeit noch für sonst jemanden. Und es hat auch keine Rolle bei der Zulassung.
Aber haben Sie denn Hoffnung, dass, wenn das Bewusstsein jetzt doch in der Bevölkerung ein bisschen wachsen sollte, in Bezug auf PFAs, bei der Autojacke kann ich mich jetzt mittlerweile entscheiden, welche ich kaufe. Bei den Medikamenten ist es vielleicht noch nicht so weit, aber dass dann die Bevölkerung irgendwann so weit ist, dass sie sagt, ja, ich kann drauf verzichten. Es gibt Medikamente, die sind PFA-frei. Es gibt Bekleidung, die ist PFA-frei. Und Wein vielleicht auch. Dass es dann ein Stück weit schneller gehen könnte mit den Verboten, dass es auch Alternativen gibt, dass daran weiter geforscht wird?
Also das mit den Verboten ist ein zweischneidiges Schwert. Das kommt oftmals zu spät und viel sinnvoller wäre es, wenn wir als Kollektiv das ändern möchten. Und es gibt schöne, erfolgreiche Beispiele dafür, wenn wir nach Skandinavien schauen. Dort wird sehr wohl der Umweltaspekt auch beim Vertrieb der Medikamente berücksichtigt, so dass man in der Apotheke aufgeklärt werden kann. Dort ist es durchaus auch mit einem Ampelsystem versehen. Und man kann der umweltbewusste Patient nachfragen, Patientin nachfragen nach, ich möchte lieber das weniger umweltschädliche Medikament als das, von dem bekannt ist, dass es umweltschädlich ist.
Dann wünsche ich Ihnen und Ihren Studierenden und allen anderen, die aufklären, noch viel Erfolg. Herr Müller, herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ich bedanke mich.
Das Wissen.
Das war der Science Talk. Ich habe gesprochen mit dem Chemiker Michael Müller. Mein Name ist Jochen Steiner.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.